Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Eis.
Doppelpunkt. Forum.
Wenn eine Frau in einem Betrieb arbeitet, dann gehen sie doch sicher davon aus, dass sie gleich viel verdient wie ihr Arbeitskollege, der die gleiche Arbeit macht und gleich viel Erfahrung hat wie sie. Schliesslich steht seit 30 Jahren in der Verfassung, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen müssen. Und trotzdem, es ist noch heute nicht immer so. Im Durchschnitt verdienen Frauen für die gleiche Arbeit immer noch deutlich weniger als Männer. Im Schnitt knapp ein Fünftel weniger. Gut, etwa die Hälfte von diesen Lohnunterschieden lassen sich erklären, zum Beispiel über die Ausbildung, die Berufserfahrung oder das Alter. Die andere Hälfte aber ist nicht begründet und ist ganz klar eine Diskriminierung der berufstätigen Frauen. Schon vor 2 Jahren hat der Bund darum zusammen mit den Sozialpartnern, also unter anderem mit den Gewerkschaften, das Projekt Lohngleichheitsdialog gestartet. Mit dem Ziel, dass möglichst viele Unternehmen sich überprüfen lassen, ob es bei ihnen allenfalls ungerechtfertigte Lohndifferenzen gibt. Letzte Woche ist eine erste Bilanz gezogen worden. Eine magere, nur gerade 16 von rund 7'300 Unternehmen haben sich an dem Lohngleichheitsdialog beteiligt. Warum das? Und was kann man gegen die diskriminierenden Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau machen? Über diese Frage diskutiert die RS1-Redaktorin Christine Schultes mit ihren Gästen.
Und bei mir am Tisch sitzen die folgenden Gäste. Corinne Scherer, sie ist Abteilungsleiterin Vertragspolitik bei der Gewerkschaft Unia und Fachfrau für Gleichstellung. Auch bei mir am Tisch ist Christina Werder, sie ist Zentralsekretärin vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund und ist dort verantwortlich für das Dossier Gleichstellungs- und Familienpolitik. Mitdiskutieren tut auch Ruth Derer-Balador. Sie ist Geschäftsleitungsmitglied vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, verantwortlich für Ressort Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht. Und sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe Lohngleichheitsdialog. Dann mit in der Runde dabei der Christoph Erb. Er ist Direktor KMU Bern. Er ist zugeschaltet aus dem Studio Bern. Und er wird uns heute Abend erzählen, wie der Kanton Bern für gerechte Löhne sorgt. Und mit in der Runde der René Hoppeler, er ist Leiter Personal von der Zürcher Kantonalbank. Die Zürcher Kantonalbank ist nicht beteiligt am Lohngleichheitsdialog und wir werden heute Abend wahrscheinlich noch erfahren, warum nicht. Sie daheim können übrigens auch mitdiskutieren im Internet. Auf der Seite www.drs1.ch sind auch schon die ersten Meldungen, Wortmeldungen drin. Ich kann vielleicht gerade eins zitieren. Da schreibt Bernhard Raschle zum Beispiel, solange die Männer später in Pension gehen können, solange ist weniger Lohn für Frauen gerechtfertigt. Gleicher Lohn heisst auch gleiche Pflichten und Rechte. Er schreibt auch, zudem ist die Lebenserwartung für Frauen noch immer höher als die der Männer. Gemäss Krankenkassenstatistiken sind Frauen auch öfters krank und fehlen demzufolge mehr auf der Arbeit. Sobald die Statistik anders lautet, ist der gleiche Lohn eher vertretbar. Und er schreibt auch noch, die Männer sind weniger hormonellen Schwankungen unterlegen und sind somit konstanter auch bei der Arbeit. Ich glaube, das schreit schon fast ein bisschen nach Reaktionen von den Frauen. Wie gesagt, im Internet können sie direkt mitdiskutieren. Ich habe da noch eine zweite gerade, die ich zitieren kann. Es gibt keinen triftigen Grund für zweierlei Löhne, schreibt Margarita Hobby. Entweder erfüllt man seine Aufgabe und verdient den Lohn oder man verliert die Stelle. Ich hoffe, es kommen da noch weitere Wortmeldungen dazu. Später geben wir dann auch noch die Telefonnummer bekannt. Man kann sich also auch telefonisch da noch in die Sendung einschalten, Fragen stellen, mitdiskutieren. Jetzt gerade die erste Frage in die Runde. Was sagen Sie zu dieser aktuellen Bilanz von dem Lohngleichheitsdialog? Wir haben es gehört, 16 von 7'300 Schweizer Firmen haben mitgemacht, haben offengelegt, wie es aussieht, bezüglich fairer Löhne, Frauen, Männer. Warum ist das so? Christina Werder vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
Also die Bilanz ist ernüchternd, da sind wir uns alle einig. Das hat auch Bundesrätin Sommer-Ruga klar zum Ausdruck gebracht. Alle Beteiligten am Lohngleichheitsdialog haben das deutlich gesagt, dass die Bilanz ernüchternd ist und so nicht zufriedenstellend ist.
Warum ist es so? Ruth Derer vom Schweizerischen Arbeitgeberverband.
Ich denke, mitmachen beim Lohngleichheitsdialog ist nicht die einzige Möglichkeit, dass man schauen kann, ob man gerechte Löhne zahlt. Und wir stellen fest, dass der Lohngleichheitsdialog für einen Haufen Unternehmen nicht attraktiv ist. Ich bin darum sehr gespannt, vom Herrn Hoppeler zu hören, was Sie machen. Weil die Kantonalbank Zürcher macht sehr wohl Sachen in Lohngleichheitsdialog. In Sachen Lohngleichheit, aber nicht über den Dialog.
Also in der Vorbereitung zu der Sendung habe ich das gehört. Das ist einfach nicht das richtige Instrument für uns. Das hat man immer wieder gehört von Unternehmen. Aber gleich zum Vergleichen muss man ja dann nicht mit Äpfel und Birnen vergleichen. Man muss ja ein Instrument haben. Ist es ein falsches Instrument, Corinne Scherer von der Unia?
Also ich möchte zum Lohngleichheitsdialog noch sagen, dass mir einfach aufgefallen ist, in der Zeit jetzt, wo es noch gibt, dass von uns her, von der Gewerkschaft in den verschiedenen Branchen, also ganz viele Anläufe sind genommen worden, für Unternehmen zu überzeugen, auch über unsere Personalvertretungen in den Betrieben, und es äußerst harzig ist oder eben gar nicht geht, dass wir einfach merken, wir beissen da ein bisschen auf Granit, das heisst, Arbeitgeber wollen da nicht mitmachen. Wir merken auch, dass sie eigentlich offenbar die Löhne nicht offenlegen wollen, dass sie nicht überprüfen wollen, da ein grosser Widerstand ist. Und das lässt uns natürlich schon fragen. Also erstens, warum müssen wir als Arbeitnehmende oder Vertreterinnen von Arbeitnehmenden da den Anstoss geben? Weil der Arbeitgeber ist ja in Pflicht nach dem Gesetz, ganz klar. Und zweitens, haben die Arbeitgeber da Angst, etwas zu verlieren? Ich meine, es ist klar, wenn man Lohnungleichheit feststellt, dann kostet das etwas, dann muss man die ausgleichen, dann muss man das Gesetz einhalten und die ausgleichen, und das kostet etwas. Und wir können uns einfach auch vorstellen, leider, dass da gewisse Arbeitgeber halt auch kneifen wollen.
Also da nimmt man an, es gibt etwas verstecken, sonst könnte man es offenlegen, auch mit dem Instrument, das der Bund hier zur Verfügung stellt.
Ja, das bin ich klar der Meinung, dass das muss etwas an dem haben, sonst würden doch mehr Unternehmen, mehr Branchen auch, also ganze Branchen sind ja nicht beteiligt, würden sich doch dem Instrument nicht verweigern, beziehungsweise dem Lohngleichheitsdialog, der nicht Dialog ist, etwas Gemeinsames, da mitmachen und gemeinsam dafür schauen, dass man das Gesetz umsetzen kann.
Aber ich glaube, gerade daran liegt es ja, oder? Es hat einen Haufen Unternehmen, die sagen, das ist Unternehmenssache, die Löhne festzulegen, und wir schauen es sehr wohl an, und wir diskriminieren auch nicht. Ich denke, man kann heute sagen, dass niemand mehr bewusst diskriminieren will. Es kann sich mal etwas einschleichen. Aber man kann nicht sagen, weil einzelne Firmen oder zum Teil Branchen nicht mitmachen wollen. Es passiert dort nichts. Wir wissen, dass es Branchen gibt, wie die Maschinenindustrie, die einen eigenen Lohnvergleich hat und das sehr wohl ernst nehmen. Gleiches bei Banken, wo alle grossen Banken etwas gemacht haben, aber aus verschiedenen Gründen nicht am Lohngleichheitsdialog mitmachen.
Wir haben hier gerade einen Vertreter hier, der René Hoppeler, Leiter Personal von der Zürcher Kantonalbank. Die Zürcher Kantonalbank macht nicht mit beim Lohngleichheitsdialog. Warum nicht, René Hoppeler?
Also das heisst nicht, dass wir nichts machen, sondern wir haben vor 7 Jahren schon mal etwas gemacht und haben das wiederholt, weil die Analyse muss man ständig wiederholen.
Also Sie haben es gerade dieses Jahr wieder wiederholt.
Und wir haben sie dieses Jahr wiederholt, jawohl. Und ich weiss sehr genau, wo wir sind. Und ich muss sagen, es gibt ehrbare Gründe, dass man eben nicht mitmacht an dem Lohngleichheitsdialog. Ohne, dass man dann nicht dem Anliegen die Rechnung tragen. Einerseits ist es sicher mal die Frage, wie differenziert kann das Instrument, das dahinter liegt, angewendet werden. Und wir haben halt einen direkten Weg gesucht, zusammen mit den Sozialpartnern, zusammen mit den Frauen in unserem Unternehmen. Und haben das Instrument angewendet, das den Differenzierungsmöglichkeiten Rechnung trägt, die wir brauchen in unserer Branche. Und wir sind fertig, wir wissen, wo die Resultate sind und können auch darüber kommunizieren. Und das ist ein Beispiel, das zeigt, dass man nicht unbedingt mitmachen muss, ohne dass man etwas, aber dass man nichts macht.
Sie haben mir ja erzählt, dass bei der Zürcher Kantonalbank ganze Haufen Stufen gibt, wo man sich dann findet und dann auch schauen kann, ob der Lohn gerecht ist oder nicht. Sie haben einmal die Zahl 1000 genannt, wo vor der Sendung darüber geredet haben. Und dass Sie gesagt haben, Logib, also das Instrument, das der Bund zur Verfügung gestellt hat, sei viel zu grob. Also dass Sie quasi die feinen Abstufungen gar nicht reinbeigen könnten, sage ich jetzt einmal.
Also unser Anliegen ist selbstverständlich, das möglichst effizient zu machen. Und es muss angepasst sein an der Branche. Es muss angepasst sein auch an die Unternehmung, weil man redet ja von dem gleichen Lohn im gleichen Unternehmung. Und dort haben wir einen externen Partner genommen, der das kennt, der die Bankbranche kennt, der auch solche Untersuchungen macht für den Bund und wo mit dem Instrument die richtigen Analysen kann machen. Also wir wollen nicht zweimal die Arbeit machen, weil es ist einfach sehr kompliziert. Und das LOGIP sagt jetzt, man hat beispielsweise 4 Stufen in dem Anforderungsniveau. Wir haben 12. Dann geht es darum, was hat man für eine Rangstruktur. Dann geht es darum, was für Ausbildungsstrukturen hat man. Das sind alles Elemente, die bei uns sehr differenziert sind in der Branche. Und dann muss ich sagen, ich habe 120 Berufsbildfamilien und etwa 1000 Berufsbilder. Also Berufsbild ist ein Beschreib von einer Tätigkeit.
Wo was alles drin spielt, machen Sie mal ein paar Beispiele.
Also dort drin spielt eben, was man für Anforderungen stellt in Bezug auf die Ausbildung, auf die Erfahrung etc. Und das muss man können matchen, weil was macht man? Man tut einen Modelllohn vergleichen mit dem Lohn, den man in der Unternehmung hat. Und der Vergleich muss möglichst gut sein, damit man präzise Angaben hat. Und die Qualität der Aussage liegt in einem guten Vergleich.
Christina Werder, Sie haben vorhin den Kopf geschüttelt. Nicht, ist das ein bisschen das Verwedeln von dem Raster vom Bund, das man hätte?
Nein, also ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, die Sie hier bei der ZKB machen. Das heisst, Sie sagen, es ist unser Anliegen, wir wollen Lohngleichheit in unserem Unternehmen haben. Das ist, finde ich, sehr gut. Ich möchte auf eins eingehen. Sie haben das Instrument LOGIP erwähnt. Und ich denke, es ist ein grosses Missverständnis, wenn man meint, wenn man im Lohngleichheitsdialog mitmacht, muss man das Instrument LOGIP anwenden. Das stimmt nicht. Es ist absolut möglich, dass Sie aufgrund von ihrer Unternehmensstruktur und auch Kultur eine Methode, das ist die Regressionsanalyse, könnt anwenden, ohne dass Sie das Instrument LOGIP brauchen. Das Instrument LOGIP stellt der Bund einfach zur Verfügung. Das ist geschaffen worden für das Beschaffungswesen. Es ist gratis. Viele Unternehmen haben die Daten schon erfasst, die es für das LOGIP braucht. Aber es ist keine Pflicht, mit dem Instrument LOGIP in Lohngleichheitsdialog einzusteigen. Und von dort her ist das überhaupt nicht relevant, ob Sie LOGIP anwenden oder nicht, um im Lohngleichheitsdialog mitzumachen.
Der René Hoppler hat jetzt uns erklärt, wie das Zürcher Kantonalbank ein bisschen Transparenz schafft bei den Löhnen. Christoph Erb, Direktor KMU Bern. Dort gibt es ja gerade bei den öffentlichen Vergaben, also ich mache jetzt ein Beispiel, wenn es darum geht, dass jemand vielleicht eine Turnhalle baut etc. Dort hat ja der Kanton Bern eigentlich eine Art ein Vorzeigemodell, wie man vorgeht und auch dafür sorgt, dass man vor allem Unternehmen, dass Unternehmen ihre Projekte können präsentieren, wo man dann eben schaut, ob es faire Löhne hat im Vergleich Mann und Frau. Können Sie das kurz erklären, Herr Erb?
Ja, das mache ich gern. Im Beschaffungswesen gilt ja der Grundsatz, dass niemand soll einen Auftrag bekommen, der sich nicht an gewisse Regeln hält, die allgemein anerkannt sind. Da gehören Mindestlöhne dazu in der GAV, da gehört aber eben auch das Diskriminierungsverbot dazu. Und wir unterstützen das, dass man das auch durchsetzt, dass es nicht einfach tote Buchstaben bleibt. Weniger Freude haben wir gehabt, wo am Anfang ist die Idee aufgekommen, dass man das LOGIP obligatorisch erklärt, für wer mehr als 50 Mitarbeitende hat, das einfach muss machen. Wir haben nachher mit den Behörden einvernehmlich die Lösung gefunden, dass man das auf freiwilliger Basis so machen kann, dass also die Betriebe, die freiwillig das Fazitblatt vom LOGIP mit einreichen, mit der Bewerbung um einen Auftrag, dass die nachher diesbezüglich nicht mehr überprüft werden, näher, und dass das eigentlich ein guter Ansatz ist. Was jetzt hier im Beschaffungswesen natürlich auch das Problem ist, dass es einen Haufen, gerade im Baugewerbe, einen Haufen Betriebe gibt, die weniger als 20 Frauen beschäftigen. Und dort geht ja das LOGIP nicht. Und dort sind wir jetzt am Schauen, was man machen kann, um dort vernünftig die Regeln durchzusetzen.
Eben, aber Sie sagen es klar, am Anfang ist das LOGIP so wie das Instrument gewesen. Und man hat erst mit der Zeit so ein bisschen eine Aufweichung können erfahren, wo man gesehen hat, man braucht eben ein bisschen grössere Toleranz vom Anwenden von den Instrumenten, dass man dann die Leute zubringt. Aber gewisse sind halt dann schon fertig gewesen. Und dann braucht es das gar nicht mehr, dass man sich da drin engagieren. Weil am Schluss kommt es darauf an, dass es einem ein Anliegen ist und dass man das beseitigt. Und nicht nur in den Löhnen, sondern auch in den Instrumenten, die dazugehören. Also wir haben beispielsweise die Analyse gemacht von den Einstellungsinstrumenten, von den Berufsbildern, von den Beförderungskriterien, von den Bewertungskriterien. Alle diese Elemente sind wichtig, wenn das wirklich ein Anliegen ist. Und ich glaube, ein Unternehmen, das nachhaltig arbeiten will, muss eben viel weitergehen.
Und Logib ist ja am Anfang uns als Selbsttest angepriesen worden. Also wir haben gesagt, die Betriebe sagen, die sollen mal selber schauen, wo sie stehen, mit allen Schwächen, die wir wissen, oder so eine Regressionsanalyse hat, auf die, alle Branchenlandschaften bezogen. Und so haben wir das auch unterstützt. Wenn wir es aber nachher als quasi obligatorisch erklärt, wäre das fast eine Änderung der Spielregeln während dem Spiel. Das kann man natürlich nicht machen.
Aber beim Lohngleichheitsdialog, für auf das zurückzukommen, geht es ja nicht darum, dass man jetzt Logib als einziges Instrument darstellt und empfehlen, sondern es ist ein Instrument, das eben vom Bund ist geschaffen wurde, das ist gratis, es hat einfach eine Zugänglichkeit zu einem Instrument deutlich erhöht, also von dem her ist es ein Gewinn. Aber wir würden auf keinen Fall sagen, es ist das einzige Instrument. Das hat Christina Werder schon gesagt.
Sagen vorher. Sie doch noch schnell, also, zum ein bisschen wegkommen von dem Logib. Ja, was braucht es denn eigentlich noch für den Lohngleichheitsdialog? Weil wir merken ja, wir haben jetzt gehört, Firmen wollen nicht mitmachen bei dem Lohngleichheitsdialog. Warum machen sie denn nicht mit? Jetzt mal ganz abgesehen von dem Instrument, also wo quasi das Messinstrument ist. Also,
ja,
es ist ich glaube, warum es nicht mitmachen, da gibt es sehr wohl Gründe. Es gibt Gründe, dass man sagt, wir wollen das innerhalb der Firma machen, wir wollen nicht mit den Gewerkschaften oder den Personalvertretern grundsätzlich über unsere Löhne diskutieren. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eine der Hauptsachen. Es gibt Firmen, die schon lange gute Beziehungen haben zu Gewerkschaften. Es gibt Firmen, die quasi Arbeitnehmervertretungen haben innerhalb ihres Betriebs. Dort ist die Hürde allenfalls ein bisschen weniger gross. Und es gibt andere Firmen, die sagen, nein, wir wollen das nicht. Oder beispielsweise Gewerkschaften vertreten bei uns nur einen kleinen Teil der Mitarbeitenden. Und wenn wir die Lohngleichheit anschauen wollen, dann machen wir das intern. Und das heisst nicht, dass es weniger seriös ist.
Aber schaut da einfach das Problem. Weil wir haben ganz klar in der Schweiz eine Lohnungleichheit. Und wir haben ein Gesetz, das verlangt, dass man die Lohngleichheit sicherstellt. Und solange dass die Tatsache im Raum bleibt stehen in der Schweiz, dass wir eine Lohnungleichheit haben und man nicht zeigt, und das müssen einfach die Unternehmen machen, das können wir wirklich nicht machen als Arbeitnehmerverband, Gewerkschaften, dann müssen sie aufzeigen, nein, bei uns, in unserem Unternehmen gibt es das nicht. Oder ja, es gibt eine gewisse Ungleichheit und wir sind bereit, die Ungleichheit zu beseitigen, Massnahmen zu ergreifen, so wie ihr vorher schon habt, angesprochen, oder, Herr Hoppeler, dass man nachher auch anschaut, wie sind die Bewertungen, haben wir wirklich vielleicht jemanden eben falsch eingestuft oder falsch bewertet?
Die Frage ist,
so, dass man das angleicht. Und nachher bleibt erstens der Vorwurf nachher nicht im Raum stehen in der Schweiz. Und bei der nächsten Erhebung kann man nachher zeigen, dass es keine Lohnungleichheit mehr gibt. Aber was man jetzt sieht, ist, dass die Lohnungleichheit nimmt ja noch zu. In der letzten Datenerhebung. Und von dem her denke ich, die Unternehmen sind dringend aufgefordert, den Tatbeweis zu bringen, dass sie die Lohngleichheit einhalten wollen.
Herr Erb, Sie haben das Wort.
Ja, gerne. Merci. Ich will sagen, dass wir natürlich, wenn man nicht macht in diesem Dialog, nicht heisst, dass man sich futiert um diese Anliegen. Und es gibt einen Haufen verantwortungsbewusste Personalverantwortliche, die durchaus auch verfolgen, die Diskussion. Und ein Punkt davon ist, dass der öffentliche Sektor, Beispiel Bund, Durchschnittslöhne, ich habe da einen Bericht aus dem Jahr 2010, 16,5% im Durchschnitt weniger, die Frauen weniger verdienen als Männer in vielleicht vergleichbaren Positionen. Jetzt ist das nicht alles Diskriminierung, das wissen wir auch, aber die Personalverantwortlichen sagen natürlich, ich muss mich doch nicht in einem Verfahren anmelden und einen Schlussbericht machen, letztendlich bei einer Stelle, die seit 25 Jahren Gleichstellungsbeauftragte hat und sich diesen Themen annimmt und eigentlich ein bisschen bessere Ergebnisse bringt als das gesamte Durchschnitt, aber auch nicht das Problem schon bereits hat können lösen.
Die Frage ist einfach, wenn ich als Frau ja bei einem Unternehmen arbeite und das Gefühl habe,
ich werde diskriminiert beim Lohn. Also das ist ja vorbildlich, die Beispiele, die wir gehört haben, wo es Leute gibt, die sich um das kümmern und das anschauen, Beispiel ZKB. Aber wenn ich noch einmal arbeite, wo der Arbeitgeber ja, das nicht offenlegt, nicht ausgleicht, oder? Dann braucht es ja vermutlich auch ein Instrument. Was macht man da?
Ja, dann geht man zum Personaldienst und sagt, könnt ihr mal meinen Lohn anschauen? Ich bin nicht sicher, ob der Lohn stimmt. Es ist in der Schweiz halt einfach so, dass wir traditionellerweise wenig über die Löhne reden.
Und also auch die Arbeitnehmer
ja nicht. Auch die Arbeitnehmer unter sich
kennt man vielleicht die Unterschiede
auch
nicht.
Und darum weiss man es dann auch nicht. Und nachher braucht es dann halt auch den Mut von der Firma, jemandem zu erklären, warum allenfalls der Lohn höher oder tiefer ist beim einen oder beim anderen. Lohn ist ja nicht etwas einfach abstrakt, sondern Lohn hängt schon auch noch mit Aufgaben und Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen, zusammen, wo nicht einfach mathematisch oben reingerührt wird und es kommt unten einfach ein Resultat raus.
Ja, also ich denke, wenn eine Frau unsicher ist, ob jetzt ihr Lohn eine Diskriminierung beinhaltet oder nicht, finde ich es ganz wichtig, dass sie das Gespräch sucht, auch mit anderen Frauen, Kontakt aufnimmt, wie es die Frau derer gesagt hat, allenfalls auch mit der Personalabteilung, wenn es eine gibt. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, Kontakt aufzunehmen mit der Betriebskommission, mit der Personalkommission, denn auch die Kommissionen und die gewählten Arbeitnehmerinnenvertretungen sind zuständig und mitverantwortlich, dass die Lohngleichheit eingehalten wird. Wichtig ist in so einem Fall, dass man einfach nicht allein aktiv wird, sondern dass man sich zusammentut. Und es ist auch ganz wichtig, dass man vermehrt über Lohn anfängt reden und dass Lohn nicht mehr so ein Tabu ist.
Aber jetzt sind wir doch schon in der Verschwörungstheorie rein, oder? Also, tun euch zusammen unter Frauen und gehen zu der Betriebskommission. Das Normalste ist doch, dass ich einmal meinen Chef frage oder beim Personal frage und sage, wie sieht das aus mit den Löhnen? Wie sind die festgelegt? Könnt ihr mal schauen, wie mein Lohn ist? Weil, ich meine, Frau Scherer hat vorher gesagt, sagt doch, er hätte eine Lohndifferenz. Aber wenn das Unternehmen X kommt und sagt, hupsla, wir haben gesehen, wir haben 10% Lohnunterschied, den wir nicht erklären können, dann haben wir noch eine grosse Kampagne, dass wir sagen, grässlich das Unternehmen, das diskriminiert. Und das stimmt ja eigentlich auch. Also ist es für ein Unternehmen nicht so einfach zu sagen, wir haben im Moment ein Problem. Und ich verstand jedes Unternehmen, das das anschaut und dann sagt, ups, wir haben allenfalls ein Problem und wir tun das jetzt zuerst intern bereinigen und kommen nachher an die Öffentlichkeit, wenn wir können sagen, wir sind sauber, wir machen es ja auch so. Bevor der Besuch kommt, wischen wir die Stube noch wischen und sagen nicht, es ist dann dreckig gewesen, wir wischen jetzt, wischen, wenn wir da sind.
Christina Werder, das hat ja wahrscheinlich einen Grund, dass sie sagen, man soll quasi nicht allein sich in den Kampf stürzen, sage ich jetzt einmal, in den Lohnkampf.
Ja, also ich denke, wenn man das Problem allein und individuell angeht, dann ist das wirklich ganz ein harter Kampf. Und das haben wir auch gesehen. Lohnklagen von Einzelpersonen, das ist ganz, ganz eine harte Sache. Aber ich denke, das ist auch nicht der Weg. Und es geht auch nicht um eine Verschwörungstheorie. Ich bin eigentlich klar der Meinung, dass die Verantwortung, dass keine Lohnungleichheit besteht, keine Lohndiskriminierung im Unternehmen besteht, die Verantwortung liegt dort beim Unternehmen. Und es ist Aufgabe vom Unternehmen, aufgrund vom Gesetz, wo wir haben, die Lohngleichheit zu garantieren, zu gewährleisten. Und es ist nicht Aufgabe, jetzt von der einzelnen Mitarbeiterin nachzuschauen, habe ich jetzt eigentlich einen diskriminierenden Lohn. Und deshalb finde ich es eben ganz, ganz wichtig, dass Unternehmen die Verantwortung wahrnehmen, das zeigen, transparent machen und sagen, wir haben unsere Löhne überprüft, und zwar mit einer Methode, die anerkannt ist. Die Methode, die im Lohngleichheitsdialog angewendet wird, das ist eine anerkannte Methode, auch vom Bund, auch von den Gerichten. Und Transparenz schaffen und sagen, wir haben es angeschaut, Diskriminierung ist bei uns nicht vorhanden und selbstverständlich ist das etwas, die Gleichstellung geht über die Lohndiskriminierung aus. Das ist nicht das Thema, das man einfach einmal abhandeln kann. Aber wichtig ist, dass man mal die Löhne anschaut auf Diskriminierung. Und das ist die Verantwortung des Unternehmens.
Und gleich haben wir jetzt von der Karin Scherer vorher gehört, dass eigentlich die Lohndiskriminierung eher noch zugenommen hat.
Ich möchte noch gerne ein Beispiel geben zu dem, was Frau Werder hat gesagt, und zwar Novartis. Dort hat die Betriebskommission gemerkt, bei den Verhandlungen, bei den Lohnverhandlungen, bei den normalen Lohnverhandlungen, dass die Zahlen sind gespässig vorkommen. Und nachher haben sie mehr Zahlen verlangt. Und nachher haben sie gemerkt, da gibt's eine Lohndiskriminierung. Und nachher haben sie als Betriebskommission beharrt darauf, dass man das genauer anschaut. Das hat dann Novartis gemacht, nach dem Beharrungsvermögen von der Betriebskommission, und haben nachher die Löhne angeschaut. Tatsächlich, es ist eine Lohnbenachteiligung rausgekommen. Man hat nachher wieder, nach Beharren von der Betriebskommission, hat man nachher die Lohnungleichen ausgeglichen, und Novartis hat das eben nachher noch einmal überprüft, und heute ist Novartis, hat sich am Lohngleichheitsdialog angeschlossen, kann klar aufzeigen, wir haben das behoben, die Nachzahlungen sind erfolgt, das war eine teure Geschichte für Novartis, aber sie stehen heute da als ein grosses Unternehmen in der Schweiz, das wirklich dort hat gute Schritte unternommen und wirklich dem Gesetz, das wir haben, für nochmal auf das hinzuweisen, dem Gesetz, das wir haben, wirklich auch Glaubwürdigkeit verschafft. Weil wo kommen wir her, wenn wir ein Gesetz haben in der Schweiz, das nicht umgesetzt wird? Das ist ein grosses Problem. Da haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem mit unseren Gesetzen. Und das geht nicht.
Aber wissen Sie, eigentlich ist es ja nicht eine Frage vom Gesetz, sondern es sollte etwas sein, was Sie in der Kultur der Unternehmung haben, wo Sie etwas wollen in der Philosophie, ein echtes Anliegen. Und ich meine, es geht eine gewisse Zeit, bis man so etwas etabliert hat, bis man die Lohnlimiten wirklich auch richtig hat und ein System, das verheben tut. Das braucht eine gewisse Zeit. Und ich habe Verständnis dafür, wenn Firmen mit ihren Mitarbeitern oder Kommissionen zuerst dialogisieren und ein bisschen Angst haben, dass es eben verpolitisiert wird. Und schon wie es angesetzt war, oder man hat gesagt, wenn ich angeschaut habe, wie das Projekt aufgestartet worden ist, hat es geheißen, ja, man muss das machen. Und wenn ihr nicht tun, dann nachher kommt das Gesetz. Und das ist ein schlechter Ansatz. Eigentlich sollte man die Leute dazu bringen, über die richtige Denke Einsicht zu haben und dann etwas umzusetzen.
Da muss man einfach sagen, Herr Hoppler, die Frauen werden natürlich nicht erst seit vorgestern diskriminiert. Von dem her hätten sie ja schon eine längere Zeit gehabt, die Unternehmen, um das ein bisschen zu richten.
Nein, ich glaube, die Botschaft ist schon von uns gekommen, von Seiten der Arbeitgeber, die gesagt haben, wo man verschiedene Instrumente angeschaut hat, die in anderen Ländern gemacht werden oder benutzt werden und wenig bis gar keinen Erfolg haben, hat man gefunden, man versucht in der Schweiz traditionellerweise etwas sozialpartnerschaftlich. Und da haben wir unseren Unternehmen gesagt und gesagt, es ist eine Chance, wenn ihr da mitmacht, wenn wir den Lohngleichheitsdialog zum Fliegen bringen, dann brauchen wir nicht andere Instrumente, weil wir wissen, dass politisch sehr wohl Bedürfnis hat, und wir haben auch immer wieder mal einen Vorstoss für Lohninspektoren oder sonstige Instrumente, die wir dann nicht sehr sinnvoll finden. Und von dem her, und das gebe ich zu, vielleicht ist die Message manchmal auch so ein bisschen fordernd rübergekommen, macht etwas, weil wir haben die nicht erklärbaren Anteile, die wir eigentlich danach suchen, woher kommen die, und die möchten auch wir gerne weghaben. Ich denke, gleich wie der Herr Hoppeler auch, der uns auch angeschaut hat, und er kann für sich sagen, wir haben die nicht mehr, und wir, wenn wir die gesamten Arbeitgeber vertreten, sagen, irgendwo haben wir die Differenzen und wir wissen nicht, woher das kommt.
Vielleicht ist jetzt gerade jemand daheim, der zulässt und selber einen Fall erlebt hat von Lohndiskriminierung. Läuten Sie uns an, erzählen Sie ganz kurz von Ihrem Fall. Und machen Sie vielleicht auch einen Vorschlag, wie schaffen wir Lohngleichheit, faire Löhne bei Männern und Frauen? Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222. Und auch im Internet können Sie diskutieren, www.drs1.ch, und dort haben wir schon diverse Meldungen drin. Ich kann nochmal jemanden zitieren, der sich da gemeldet hat. Man müsste alle Firmen an einen Tisch versuchen zu bringen. Oder da schreibt jemand, immer wird davon gesprochen, dass in der Verfassung steht, dass alle den gleichen Lohn bekommen sollen, egal welches Geschlecht. Warum hält man diese Vorschriften nicht ein? Christina Werder vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
Ja, ich möchte noch mal etwas dazu sagen, was das eigentlich bedeutet für die Frauen, wenn eben die Lohnungleichheit und Lohndiskriminierung nicht verschwindet, oder? Ich kann ein Beispiel sagen, also man hat gerechnet, dass eigentlich in einer Frau während dem Berufsleben so rund 380'000 Franken verloren gehen, solange die Lohndiskriminierung besteht. Das ist sehr, sehr viel Geld. Abgebrochen auf ein Jahr macht es etwa 7'000 Franken. Das ist für gewisse Frauen mehr als ein Monatslohn. Zweimal ein Monatslohn, allenfalls dreimal ein Monatslohn. Abgebrochen auf den Monat kann man sagen, verliert eine Frau pro Monat 730 Franken, also über 700 Franken. Das wäre ein wichtiger Beitrag, zum Beispiel, um eine Krankenkassenprämie zu zahlen, wo das Budget sehr belastet. Dann kommt dazu, dass die Lohnungleichheit natürlich weitere Auswirkungen hat. Denken wir an die Sozialversicherungen. Wenn ich arbeitslos werde, mein Arbeitslosengeld ist tiefer, meine AHV ist tiefer, ich komme allenfalls gar nicht in die zwei Säulen rein, oder auch meine Pension von der zweiten Säule ist im Alter dann tiefer. Also es geht hier nicht um ein kleines Problem, sondern es ist ein existenzielles Problem. Und das muss jetzt einfach gelöst werden. Wir haben die gesellschaftliche Vereinbarung getroffen vor 30 Jahren, dass wir einmal gesagt haben in der Verfassung, wir wollen eine Gesellschaft sein, wo Gleichstellung gelebt wird, wo Gleichstellung stattfindet. Wir haben ein weiteres Instrument geschaffen mit dem Gleichstellungsgesetz. Jetzt geht es einfach darum, das umzusetzen. Und ich bin überzeugt, und wir sehen das auch immer wieder, die Frauen warten jetzt nicht mehr länger, sie wollen Daten gesehen und die Lohnungleichheit muss verschwinden, weil sie auch existenziell ist.
Ich bin einverstanden, dass Lohnungleichheiten auch hinten raus bei Arbeitslosenversicherung oder bei der AHV Konsequenzen haben können. Ich will einfach noch sagen, es ist also falsch, es müssen jetzt nicht alle Frauen daheim das Gefühl haben, es fehlen jeder 730 Franken jeden Monat. Das sind Durchschnittszahlen, die wir irgendwoher rausnehmen. Und das kann bei hohen Löhnen das mehr sein. Es ist in der Regel sehr viel weniger. Und es ist, wahrscheinlich sind die Zahlen auf den 20% Lohnunterschied, wo wir ja wissen, dass wir etwa 8% Lohnunterschied nicht können erklären im Moment aufgrund von der Statistiken. Also da einfach immer ein bisschen vorsichtig mit so allgemeinen Zahlen, die man einander um den Kopf schlägen.
Nur mal schnell zu dem, es ist eine Untersuchung, die wir in Auftrag gegeben im Vorfeld vom Aktionstag vom 14. Juni. Und es ist nur die pure Lohndiskriminierung berechnet, also aufgrund von der,
also
das berechnet.
Also wir reden nicht von diesen erklärbaren Faktoren.
Genau, sondern die nicht erklären, also die blotte, sagen ja auch, Diskriminierung. Und es ist auf den Durchschnittslohn berechnet, das ist klar. Es ist, geht darum, dort aufzuzeigen, was Wirtschaft, die Gesamtwirtschaft auch einspart auf Kosten der Frauen. Das kann man so sagen, oder? Also an den Frauen wird da ganz massiv auch gespart, indem dass sie eben weniger Lohn bekommen. Und das ist natürlich ein richtiger Faktor. Und das ist auch darum gegangen, aufzuzeigen, dass es eben nicht um wenig geht, wie auch die Frau Werder vorher gesagt hat.
Aber wenn sie von 730 Franken pro Monat ausgehen und das 8% ausmacht, dann reden wir von Durchschnittslöhnen von 9'000 Franken. Und das haben wir auch in der Schweiz nicht.
Sagen Sie mir doch mal noch, in welchen Branchen das eigentlich die Lohndiskriminierung am grössten ist. Wo passiert sie? Also ich habe in der Vorbereitung jetzt auch gesehen, die Lohnungleichheit ist auch zwischen den Akademikerinnen und Akademikern, aber dann auch in den Tieflohnberufen. Mhm. Also ich weiss nicht, vielleicht können Sie das noch präzisieren. Wo also, genau?
Tieflohn, aber auch im Bereich von auch Banken und Versicherungen haben eine überdurchschnittliche Lohndiskriminierung in ihrer Branche. Und es zeigt sich auch bei den sehr hohen Löhnen, also bei den Kaderlöhnen, mhm, oder, schenkt die Lohndiskriminierung noch mehr ein. Also es ist nicht so, dass...
Also was man einfach sieht, das gibt es über alle Branchen, oder? Die Unterschiede, nachher zahlen sich ein bisschen unterschiedlich, je nach Branche. Was man auch sieht, ist, wenn man Branchen anschaut, dass zum Beispiel in Branchen, wo man durch Lohnverhandlungen auch Angleichungen können machen, wie zum Beispiel im Gastgewerbe, wo man wirklich grosse Fortschritte gemacht hat, auch mit der Erhöhung der Mindestlöhne, dass dort der Unterschied hat abgenommen. Hingegen zum Beispiel im Detailhandel, wo wir nicht so richtig vom Fleck kommen, für jetzt beim Tieflohnbereich zu bleiben bei der Lohnverhandlung, und wir da auch leider Schwierigkeiten auch haben mit den Arbeitgebern in den Lohnverhandlungen, dort hat der Unterschied sogar noch zugenommen.
Warum ist das, warum Erhebung. Zum Beispiel gerade dort in diesem Bereich, warum geht es dort nicht? Also ich habe auch jetzt für die heutige Sendung angefragt bei den Grossverteilern, sind heute Abend jetzt nicht gekommen und diskutieren mit, warum harzt es dort?
Ja, dort ist offenbar bis jetzt die Bereitschaft nicht da, auch den Unterschieden nachzugehen. Da könnten aber die einzelnen Unternehmen, so wie ZKB das ja auch jetzt hat gemacht, in der Hoplüse gesagt, könnten sie auch GOB, Migros und andere könnten das anschauen, ihre Unternehmen, und könnten nachher auch das zeigen, könnten dem Lohngleichheitsdialog beitreten und das machen. Sie könnten das machen und nachher dem Lohngleichheitsdialog beitreten und das nachher offenlegen.
Aber im Moment
offenlegen.
Machen sie es ja noch nicht.
Oder? Sie machen es ja, nicht im Moment, und sie haben auch, das ist interessant, nach der Pressekonferenz vom Lohngleichheitsdialog, der Zwischenbilanz.
Letzte Woche.
Genau, letzte Woche haben sie dann verlauten, dass sie finden, das sei eine alleinige Sache vom Unternehmen. Und haben nicht gesagt, sie würden es jetzt angehen, sondern einfach gesagt, das sei Sache, das Lohnsystem sei eine alleinige Sache vom Unternehmen. Aber und da haben sie natürlich schon ein Problem. Ja, sie müssen natürlich aufzeigen, dass die einzelnen Unternehmen das bei ihnen die Zahl nicht ist.
Christoph Erbs, als Direktor KMU Bern, können Sie da eine Antwort darauf geben, warum geht es nicht bei den Branchen, die wir jetzt gerade erwähnt haben?
Also im Detailhandel haben wir mit der Gewerkschaft andere Probleme. Sie wollen einen Gesamtarbeitsvertrag über die ganze Branche, aber auch für Männer, nicht nur für Frauen. Und das können wir nicht machen, weil die Branche derart heterogen ist und so viele Teilbranchen hat, die sehr unterschiedliche Verhältnisse haben. Dann kann man da nicht EGAV machen, abgesehen davon, dass man von beiden Seiten nicht ausreichend repräsentiert wäre, für so einen Vertrag überhaupt können, auch durchzusetzen. Aber ich will etwas anderes noch sagen. Die Behauptung, wir bewegen uns weg vom Ziel, die will ich ganz vehement bestreiten. Ich bin überzeugt, dass man in vielen Bereichen heute viel offener an die Frage hergeht, dass man bereit ist, auch zu verbessern. Wir haben im Moment in Teilen Branchen andere Sorgen. Also wenn die Euroschwäche im Moment Betriebe veranlasst, zu überlegen, wo man allenfalls kann sparen an den Kosten, dann ist das nicht mehr das oberste Problem. Aber ich will damit nicht sagen, dass wir nicht das nicht ernst nehmen wollen. Aber wir haben natürlich, wenn wir mit den Betrieben reden über solche Fragen, nicht immer die gleich offenen Ohren. Ich bin überzeugt, dass arbeitgeberseitig das Bewusstsein da ist, dass eben viele Betriebe sich damit befassen, dass der freiwillige Weg der richtige ist, dass man kontraproduktiv wäre, wenn man die Betriebe zwingen, Formulare abzugeben und so weiter. Also mit Zwang würde man wahrscheinlich das Ziel nicht erreichen. Ich bin überzeugt, es ist richtig, den freiwilligen Weg weiterzugehen.
Wer soll denn das kontrollieren? Also jetzt ist mir durch den Kopf gegangen, es steht seit 30 Jahren in der Verfassung. Dann sagt jetzt der Christoph Erb wieder, es soll der Weg von der Freiwilligkeit sein. Wir reden ja heute von denen, die sich nicht daran halten, die es nicht anschauen. Alles andere ist ja okay. Wer soll das überwachen, kontrollieren, forcieren?
Also ich möchte einfach nur zu Beginn von diesem Block klar festhalten, der Lohngleichheitsdialog ist im Konzept von der Freiwilligkeit. Es ist absolut nicht so, dass das eine gesetzliche Massnahme ist. Und ich denke, es ist ganz wichtig, das auch zu sehen, dass wir auf dem Konzept von der Freiwilligkeit jetzt das Instrument geschaffen hat und gesagt hat, wir schauen, dass man auf dem Weg von der Sozialpartnerschaft weiterkommt. Aber man hat auch gesagt, wenn wir nicht mehr weiterkommen auf dem Konzept von der Freiwilligkeit, weil wir warten jetzt schon ein paar Jahre, wir haben das gesagt und Lohndiskriminierung ist zurückgegangen, aber in einem Schneckentempo. Wenn wir dort nicht weiterkommen, dann hat auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga gesagt, sie ist verantwortlich für die Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes, dass gesetzliche Massnahmen müssen geprüft werden und ins Auge gefasst werden. Aber wir alle sind daran interessiert, wenn wir auf dem Weg von der Freiwilligkeit weiterkommen, dann ist niemand unglücklich. Und deshalb möchte ich das einfach noch mal klar sagen. Der Beitritt zum Lohngleichheitsdialog ist eine freiwillige Angelegenheit. Und es liegt im Interesse eigentlich auch von den Unternehmen, den Weg jetzt einzugehen und zu sagen, da haben wir eine Chance, wir schaffen Transparenz und treten dem Lohngleichheitsdialog bei. Da sind auch die Banken.
Ja, ich weiß nicht, was Sie gesagt haben vorhin. Sie haben nämlich gesagt, ja, die Bank haben Sie genannt mit anderen zusammen in einen Topf. Und ich glaube, das stimmt halt einfach so nicht. Die Banken sind sehr engagiert in dieser Sache und machen viel. Und ich glaube, das Risiko, dass es Lohndiskriminierung gibt, überall der grösser ist, wo die Systeme nicht so ausgebaut sind, wo man nicht so gute Instrumente zur Steuerung hat. Weil eine Bank muss nicht nur die Löhne steuern, sondern auch ihr Geschäft. Und da sind die Instrumente vorhanden und die machen viel. Und wer soll es am Schluss kontrollieren? Also am Schluss kontrolliert es der Konsument, weil er kauft ein Produkt oder er nimmt ein Produkt. Es gibt den, der Aufträge verteilt, wie jetzt beispielsweise in einem Submissionsverfahren der Bund. Also es gibt einen ganzen Haufen freiwillige Mechanismen, wo man nicht unbedingt nur Zwang braucht.
Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was Christina Werther vorher erwähnt hat, staatliche Interventionen. Also Sie haben ja gesagt, jetzt haben wir genug lang gewartet. Unter Umständen, das Wort Zwang ist ja dann wieder mal aufgekommen. Nur ein Beispiel, was wäre denn so eine Intervention, wo man einfach sagt, jetzt muss etwas gehen?
Also ich denke, also ich komme gerade auf das, gebe gerade eine Antwort auf das. Wer kontrolliert das? Ich glaube, wir müssen einfach sehen, wir haben ein Gesetz. Es geht um die Einhaltung von einem Gesetz und nicht um eine freiwillige Vereinbarung, sondern wir haben ein Gesetz. Wenn im Gesetz steht, auf der Autobahn darf man nicht mehr als 120 fahren, dann muss der Staat eigentlich dafür sorgen, dass das Gesetz eingehalten wird. Wenn es nicht eingehalten wird, dann gibt es einen Buss. Und die Lohngleichheit ist in der Verfassung und im Gesetz verankert. Und wenn man jetzt sagt, wir sind im Konzept von der Freiwilligkeit, oder? Das ist auch richtig. Ich bin die Erste, die dafür ist, dass man schaut, dass Gesetze umgesetzt werden, ohne irgendwelchen staatlichen Zwang. Aber wenn man sieht, man kommt nicht für sie, dann muss man das einfach ins Auge fassen und fordern. Und es gibt Beispiele auch in anderen Ländern, dass man eine Behörde zum Beispiel einsetzt mit Untersuchungskompetenz, wo dann die Löhne vor
also das wäre quasi der Apparat, der blitzt, wenn man schnell fährt.
Ja, so. Zum Beispiel. Also wir haben ja die flankierenden Massnahmen zu den bilateralen beispielsweise. Und man kann dort, muss man das auch kontrollieren. Das ist jetzt ohne rechte Diskussion gerade zur Zeit mit den Löhnen. Und analog von dem kann man das machen bei der Lohngleichheit, dass man kontrolliert, ob das eingehalten wird, so wie man das auch muss kontrollieren bei den flankierenden Massnahmen. Das ist nicht eine komplizierte Frage. Das kann man auf jeden Fall machen. Die Frage ist einfach, müssen wir so weit kommen, dass das nötig ist? Und Frau Werther und ich plädieren hier eigentlich in dieser Runde, dass wir das nicht so weit kommen, sondern dass wir jetzt wirklich den Moment nutzen, noch die laufende Zeit, bis der Lohngleichheitsdialog ist ausgelegt auf 5 Jahre, wo man jetzt zeigt, dass möglichst viele Unternehmen jetzt eben mitmachen und zeigen, das ist möglich, das zu überprüfen und nachher die Löhne auch anzugleichen.
Also das Ziel ist ja, dass pro Jahr 20 Firmen mitmachen und bis 2014 100 Firmen mindestens mitmachen. Ruther vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, Sie haben jetzt den Kopf geschüttelt. Also Sie wollen den Apparat, der blitzt, wenn es nicht funktioniert, nicht.
Doch, wir haben ja, das haben wir jetzt schon, dass, wenn man sich um einen öffentlichen Auftrag bewirbt, das Büro für Gleichstellung kann Kontrolle machen. Wir wollen keine flächendeckende Kontrolle. Und ich meine, ich bin die Erste, die für den Lohngleichheitsdialog plädiert. Herr Hoppler hat ja vorher gesagt, ihr habt uns den versucht, aufs Auge zu drücken, und das haben wir nicht so gutiert. Aber wir dürfen jetzt einfach auch nicht die Idee haben, all die, die nicht mitmachen, die machen nichts. Oder? Sie haben vorher Grossverteiler angestellt. Ich weiss zufälligerweise vom Migros, weil ich habe das Gespräch geführt und gesagt, macht doch bitte mit, und es würde sich gut machen, und, oder? Und die haben gesagt, wir haben unser eigenes System und wir überprüfen es mit unserem System und aus irgendwelchen Gründen, wir machen nicht mit im Lohngleichheitsdialog. Und das, finde ich, ist im Moment das Wichtige, dass wir akzeptieren, Ich hätte auch lieber, sie würden mitmachen und wir hätten eine weitere grosse Firma, die ansteht und sagt, wir machen es mit dem Instrument. Aber es ist nicht das alleinig Seligmachende.
Was machen wir mit denen, die es nicht anschauen? Wo es Frauen im Betrieb hat, die sich unfair behandelt fühlen, was den Lohn betrifft? Was machen wir dort? Reden wir von den anderen, sag jetzt mal von den schwarzen Schafen.
Also werden die Schafe so schwarz sein? Dann gibt es ja am Schluss gleich nichts anderes, als einmal direkt den Betrieb in Mangel zu nehmen und allenfalls auch vor Gericht zu bringen in dieser Frage.
Also wegen
schwarzen Schafen eine Überreglementierung von unserem Arbeitsrecht einfach in Kauf nehmen. Und es kommt halt bei den Unternehmen nicht besonders als Motivation zu fördern, da, wenn man sagt, wenn es freiwillig nicht geht, kommen wir nachher mit einem Gesetz. Auch Unternehmen, die von Frauen geführt sind, reagieren darauf ablehnend und sagen, ja, auf so etwas lasse ich mich nicht ein, melde mich doch nicht freiwillig einer staatlichen Behörde, die mir mit weitergehenden Zwangsmassnahmen schon jetzt droht. Also da müssen wir sagen, wenn wir den Dialog ernsthaft weiterführen wollen, dann müssen wir ihn weiterhin als freiwilligen Ansatz nehmen und akzeptieren, dass es so Unternehmen gibt, die sagen, wir machen das selber und wir machen das besser selber sogar. Die sind so stolz, zu sagen, wir können das besser machen als unter staatlicher Anleitung.
Und die Unternehmen, die quasi kein Ohr haben für sagen wir jetzt mal, benachteiligte, was den Lohn betrifft, benachteiligte Frauen, dann sagen sie, auch mal einen Prozess anstreben.
Also ich propagiere das nicht. Also ich tue mich nicht falsch verstehen. Ich bin nicht fremd, dass man die Arbeitnehmer vor Gericht wieder sieht oder die Arbeitnehmerinnen. Also wirklich.
Aber das wäre so quasi die Konsequenz.
Wenn es ein schwarzes Schaf ist, wie ihr sagt, dann ist das letztlich der einzige Weg. Und die wären auch nicht einsichtig gewesen, wenn man x-welche Formulare ins Haus schickt. Die werden die nicht schicken. Und die Anständigen werden mehr Belastungen haben. Und die sich eben nicht diskutieren um die Sachen, werden sich auch unter einem Zwangsregime probieren zu entziehen. Das gibt sogar vielleicht Sättig, die wegen dem keine Frauen mehr anstellen. Das sind alles so Folgen. Ich will das nicht sagen, dass das gut ist. Aber das ist letztlich nicht zielführend in diesem Zusammenhang hier.
Wissen Sie, was mich auch noch würde freuen, wäre, wenn man mal sich würde fragen, wie viele Unternehmen gibt es denn, die überhaupt etwas machen? Dort haben wir keine Zahlen. Nichts. Wir wissen nur, wie viele jetzt an dem Lohngleichheitsdialog mitmachen, aber wir wissen nicht, wie viele machen wirklich etwas. Und wissen Sie, am Schluss hat ja jedes Unternehmen ein Interesse daran, die Frage zu bearbeiten und darüber zu kommunizieren. Weil was gibt das? Das gibt Image innen und es gibt Image aussen. Und wenn man das hat, dann hat man zufriedenere Konsumenten und man hat auch Mitarbeiter, die bei einem arbeiten wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element auf der freiwilligen Basis.
Also bin ich mit euch natürlich sehr einverstanden. Darum verstehe ich zum Beispiel nicht, für jetzt zurückzukommen auf Migros, die ihr erwähnt habt, Frau Derer, dass sie nicht das zeigen wollen, was sie gemacht haben. Weil ich meine, wenn man sieht, dass es im Detailhandel weit über 20% Lohnunterschied gibt, dann hat man doch als Unternehmen das Interesse zu sagen, aber in meinem Unternehmen gibt es das nicht. Und ich zeige jetzt, dass wir etwas gemacht haben. Aber oder, was ihr sagt, ist schon richtig. Das finde ich auch. Es wäre sehr gut, wenn wir wüssten, was die Unternehmen würden machen. Weil ich zum Beispiel bin fest überzeugt davon, dass Vorbildfunktion, Best Practice bringt uns immer weiter. Aber uns fehlen die Unternehmen, die das so aufzeigen. Also ich bin auch froh, seid ihr heute am Tisch, wo euch Klarheit dazu bekennt, dass die Zürcher Kantonalbank da wirklich dranbleiben will. Und das wäre sehr wichtig, aber wir sehen das im Moment eigentlich nicht. Und das Einzige, was gemacht wird, ist gesagt, das ist irgendwie nicht das Richtige, der Lohngleichheitsdialog, es braucht ja etwas anderes. Ich hätte auch lieber Taten. Und ich glaube, Frauen in der Schweiz, die warten wirklich auf die Taten. Und man will doch wissen, wenn man arbeiten geht, in dem Beruf, den man gelernt hat, dass man gleich verdient. Das ist doch selbstverständlich heutzutage.
Ich denke, wir Frauen müssten schon aktiver werden. Das heisst, einerseits bei der Anstellung die Frage stellen und sagen, haben wir es geprüft? Wo stehen wir? Das ist gerade bei gut qualifizierten Frauen, kann man die Frage sehr gut stellen und sagen, wenn ihr es nicht nachweisen könnt, dann bevorzuge ich das andere. Und das Zweite ist, wir sind ja auch Kundinnen, oder? Also, wer hat schon bei seiner Bank oder bei seiner Versicherung beim Vertragsabschluss gefragt und gesagt, übrigens, haben wir ein Instrument. Wer fragt beim Migros und schreibt mal und sagt, haltet die Lohngleichheit ein, sonst gehe ich zum Coop-Posten. Das machen wir alles nicht, weil es uns eigentlich, ja, es ist ein bisschen unbequem und es ist bequemer, nachher nicht zu sagen, es ist nicht klar, ob es eingehalten wird. Ich denke, da müssten wir uns an die Nase nehmen, ich mich selber auch, und morgen die Credit Suisse schreiben und sagen, ich habe es jetzt von der Kantonalbank gehört, was macht ihr?
Wir haben Hörerin oder Hörer am Telefon. Regi Sager, wer ist am Telefon?
Das ist der Konrad Vogel von Bern.
Guten Abend, Herr Vogel.
Guten Abend, miteinander. Ich höre die Sendung gespannt mit. Ich bin selber Armenlehrer. Und ich musste feststellen, dass in vergleichbaren Tätigkeiten unterschiedliche Leistungen geboten werden. Egal, ob Mann zu Frau, Frau zu Mann, Mann zu Mann oder Frau zu Frau. Was mich an dieser Diskussion stört, dass man nur über Lohngleichheit redet. Insbesondere die beiden Damen tun das vehement vertreten. Wieso tut man den Begriff Leistungsvergleichbarkeit nicht mit einführen? Es ist doch durchaus so, dass zwei Menschen, egal welches Geschlecht, nicht die gleiche Leistung können vollbringen. Und dann muss man doch das durch einen Lohnausgleich kompensieren. Oder wären die beiden Damen einverstanden, wenn sie eine gute Leistung bringen? Und nebenzu ist eine Person, die den gleichen Job hat mit einer schlechteren Leistung, den gleichen Lohn hätte. Das würde mich interessieren.
Ja, danke vielmals für die Frage. Ich möchte die Dame gerne antworten. Ich nehme jetzt ganz fest an, der Leistungsvergleich ist Teil von dem Lohnvergleich.
Nein, ist er nicht. Im statistischen Lohnvergleich, den wir so haben, grob, ist der Leistungsvergleich nicht drin. Und zwar gehen wir einfach davon aus, dass es gleich viele Männer hat, die besser arbeiten als die Frauen, wie es Frauen hat, die besser arbeiten als Männer. Das ist nachher der Leistungsvergleich. Der ist im Detailvergleich wahrscheinlich drin, wo der Herr Hoppler mit der ZKB gemacht hat, wo man das mit anschaut. Aber man geht davon aus, dass statistisch gesehen, es müsste gleich verteilt sein, dass gleich viele Männer besser arbeiten, wie Frauen besser arbeiten. Und darum kann man nicht auch noch auf den Leistungsvergleich oben runtergehen, wenn man in diesen rein groben statistischen Messungen ist.
Mhm. Dann ist das quasi auch wie eine Art Durchschnittswert, genau. Wo man davon ausgeht.
Ganz genau.
Wir müssen schon langsam auf den Schluss zukommen. Ich möchte mit zwei Hauptfragen aufhören. Das eine ist, was tun gegen die Diskriminierung? Wir haben jetzt von vielen guten Beispielen, positiven Beispielen auch gehört. Was tun, was ist das Dringendste? Corinne Scherer.
Ja, es ist banal vielleicht, aber das Dringendste ist tatsächlich, dass ganz viele Unternehmen die Löhne überprüfen mit einem guten Überprüfungsinstrument. Das kann Logib sein oder ein anderes, das die Kriterien erfüllt und wo wir nachher wissen, dass die Unternehmen keine Lohnungleichheit haben oder wenn sie Lohnunterschiede haben, dass sie nachher aufzeigen können, wie sie die ausgleichen und damit auch anderen Unternehmen zeigen können, es ist möglich, man kann das Gesetz einhalten und auch Vorbildfunktion sein. Und für das muss es einfach öffentlich werden und transparenter.
Herr Stina Scherer, braucht es Zwang bei den Unternehmen, dass man Löhne vergleicht und sie unter Umständen dann auch anpasst?
Nein, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir keinen Zwang brauchen, sondern dass wir im Rahmen von dieser Freiwilligkeit, was der Lohngleichheitsdialog ist, können weiterfahren und zu guten Resultaten kommen. Und ich denke, eins ist für mich einfach ganz klar, dass die Lohngleichheit eingehalten wird, das liegt in der Verantwortung vom Unternehmen. Und es ist Aufgabe vom Unternehmen, hier zu zeigen, dass das stattfindet. Und ich teile die Auffassung nicht, dass ich als Konsumentin quasi muss schauen muss. Oder wenn ich mich neu bewerbe, in einem Gespräch, wird da die Lohngleichheit eingehalten. Das ist ganz eine schwierige Sache. Auf die individuelle Ebene kann man das nicht tun. Ich zähle darauf, dass viele Unternehmen bereit sind, im Rahmen von der Freiwilligkeit weiterzuarbeiten, sozialpartnerschaftlich das Problem angehen und lösen. Und dann brauchen wir keinen Zwang. Und sonst brauchen wir nicht.
Ganz herzlichen Dank für die Diskussion.
Doppelpunkt. Forum.
Was machen gegen die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen? Die RS1-Redaktorin Christine Schulthess hat mit diesen Fachleuten geredet. Corinne Scherer, Gewerkschaftssekretärin UNIA, Christina Werder, Zentralsekretärin vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, Ruth Derrer, Geschäftsleitungsmitglied vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, Christoph Erb, Direktor KMU und René Hoppeler, Leiter Personal von der Zürcher Kantonalbank. Die Sendung «Doppelpunkt Forum» können Sie auch im Internet hören oder als CD bestellen. 0848.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.